Hört diese Wort, hört dieses Wort, das der Herr gegen euch gesprochen hat, ihr Kinder Israels, gegen das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Es lautet so: Nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde. Darum will ich euch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhle die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn er ihm kein Köder gelegt worden ist? Schnallt wohl die Falle von Erdboden empor, obwohl sie gar nicht gefangen hat? Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt: Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet: Wer sollte nicht weissagen? Lasst es hören auf den Palästen von Astod und auf den Palästen im Land Ägypten und sprecht: Versammelt euch auf den Bergen von Samaria und seht, welches wildes Treiben darin herrscht und was für Bedrückung dort vorkommen. Sie sind unfähig, das Recht zu tun, spricht der Herr. Sie häufen durch Unrecht und Gewalt in ihren Palästen Schützen an. Darum, so spricht Gott der Herr: Der Feind wird kommen und dein Land umzingeln. Er wird deine Macht zu Boden stürzen und deine Paläste werden geplündert. So spricht der Herr: Wie ein Hirte aus dem Rachen des Löwens zwei Schenkel oder ein Ohrläppchen rettet, so sollen die Kinder Israels, die in Samaria wohnen, errettet werden. Sie werden nur die Kopfecke des Sofas und den Damast des Ruhebettes erretten. Hört und legt Zeugnis ab gegen das Haus Jakob, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher. An dem Tag, da ich die Übertretung des Hauses Israels an ihn heimsuche, werde ich auch die Altäre von Bethel heimsuchen, sodass die Hörner des Altars abgehauen werden und zu Boden fallen. Und ich will den Winterpalast samt der Sommerresidenz zertrümmern, und die Elfenbeinhäuser sollen untergehen und die großen Häuser verschwinden, spricht der Herr. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Baschan, auf den Bergen von Samaria, die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandelt und zu euren Herren sagt: Schaff herbei, damit wir trinken können. Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen: Siehe, es kommen Tage über euch, da man euch an Hagen wegschleppen wird und eure Nachkommen an Fischer angeln. Und ihr werdet durch die Mauerbreschen hinausgehen, jeder gerade vor sich hin zum Hermon hingeworfen werden, spricht der Herr. Amen.
So, okay, jetzt sind wir da. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Und wir machen jetzt gleich weiter im Buch von dem Propheten Amos. Die Textstelle haben wir gerade gehört. Bevor wir aber damit starten, erzähle ich euch noch ein bisschen was aus meinem Familienleben. Meine Frau und ich, wir haben ja drei Kinder und die lieben wir natürlich alle drei. Und wir versuchen natürlich auch, die gerecht zu behandeln. Und das gelingt uns hoffentlich oft, wenn auch sicher nicht immer. Und gerade Letzteres, da würden jetzt zumindest unsere zwei Älteren wahrscheinlich auch ein dickes Ausrufezeichen dahinter setzen. Das gelingt uns nicht immer. Die sind nämlich schon der Meinung, dass es bei uns durchaus öfter mal ungerecht zugeht. Wenn zum Beispiel unsere Mittlere keine Hausaufgaben machen muss, weil sie geht halt noch in den Kindergarten, dann kann das nach der Meinung von unserem Großen zum Beispiel trotzdem ganz schön unfair sein. Oder wenn unsere Kleinste mit ihrem einen Lebensjahr noch nicht mit aufräumen muss, dann kann es passieren, dass das in den Augen von unserer Mittleren ganz schön ungerecht ist. Und ja, zugegeben, dann kommt von uns als Eltern jetzt nicht unbedingt immer so eine lange und einfühlsame Erklärung, sondern dann muss auch schon mal ein Imperativ herhalten. Oder wir sagen zum Beispiel eben einfach, hey, deine kleine Schwester, die ist erst ein Jahr alt. Und das ist schon ein bisschen verkürzt ausgedrückt, aber was wir damit eigentlich ja meinen, ist das, ihr lieben Kinder werdet nicht gleich behandelt, weil ihr nicht gleich seid. Deine kleine Schwester, die hat nicht dieselbe Stellung wie du. Und es wäre nicht angemessen, nicht fair, dich mit deinen 4 Jahren wie eine Einjährige zu behandeln. Das willst du ja nicht mal selbst, wenn es zum Beispiel um deine Privilegien geht, dass du zum Beispiel schon ab und zu mal was Süßes essen darfst. Und genauso wenig geht es eben, wenn es um deine Pflichten geht. Mit deiner besonderen Stellung, liebes Kind, da gehen eben besondere Rechte, aber auch besondere Pflichten einher. Okay, ja, so viel also zur Kindererziehung bei uns zu Hause. Und jetzt aber zurück zu unserem Predigttext zu dem Propheten Amos. Und da sind wir also schon im 3. Kapitel jetzt angekommen und die Lesung haben wir gerade gehört. Und in den beiden Kapiteln davor, die Kapitel 1 und 2, da ist schon einiges passiert. Und was war da nochmal? Amos, der hat ja seine Botschaft begonnen an das Volk mit einem langen Gedicht über das göttliche Gericht. Dann ging es dann zuerst gegen die Nachbarvölker von Israel. Wegen Kriegsverbrechen waren die nacheinander angeklagt worden. Und dann ging die Gerichtsbotschaft aber weiter, in diesem Gedicht dann tatsächlich auch gegen den Stamm Juda und gegen das Nordreich Israel selbst. Und in dem Nordreich Israel, da ist der Prophet Amos ja auch aufgetreten. Jetzt waren die Israeliten aber nicht von Amos auch angeklagt worden wegen irgendwelcher Kriegsverbrechen, so wie die Heidenvölker drumherum, sondern der Grund der Anklage, der war bei Juda und Israel, der war bei Gottes Volk ein anderer. Die wurden angeklagt wegen einem Abfall von der Glaubenswahrheit im Fall von Juda und wegen des Abfalls von der Glaubenspraxis im Nordreich Israel. Letzte Woche haben wir davon mehr gehört. Und wenn man jetzt eben in der kindlichen Logik denkt, dann könnte man da doch sagen, wie unsere Kinder das eben manchmal machen, unfair. Das ist doch unfair. Wegen ein bisschen Götzendienst, der doch niemandem wehtut und vielleicht ein bisschen Egoismus auf Kosten anderer. Wer macht es denn bitte nicht? Soll man da jetzt hier im Gericht plötzlich in einer Reihe stehen mit irgendwelchen Kriegsverbrechern? Müssen wir uns wegen ein bisschen Unglaube denn wirklich mit echten Verbrechern über einen Kamm scheren lassen? Warum verdienen denn die jedenfalls auch unseren heutigen Maßstäben vergleichsweise harmlose Vergehen machen, in Gottes Volk so ein furchtbar strenges Gericht wie die übrigen Völker ringsrum, die wirklich schlimme Kriegsverbrechen begangen haben? So Dinge, die mögen wir uns da vielleicht fragen und die haben sich sicher auch die Hörer von Amos damals gefragt. Und Amos, der hat es vermutlich mal auch kommen sehen. Diesem gedachten Einwand, dem widmet er sich nämlich direkt zu Beginn von unserem Abschnitt heute. Die ersten 2 Verse von unserem Kapitel, die liefern sozusagen darauf die Antwort auf diesen Einwand. Da heißt es, hört dieses Wort, das der Herr gegen euch gesprochen hat, ihr Kinder Israels, gegen das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Es lautet so, nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde. Darum will ich auch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Ja, mit seiner Entgegnung, da spricht Amos also das ganze Geschlecht der Kinder Israels an. Und er bestimmt es jetzt hier quasi noch näher als das Geschlecht. Und hier geht jetzt seine Rede von dem Propheten in direkte Gottesrede über, als das Geschlecht, das ich, also das Gott, aus dem Land Ägypten geführt hat. Und damit macht jetzt Amos noch vor seiner eigentlichen Antwort auf die Frage nach dem Warum von dem Gericht gleich mal eine Sache Klar. Die Begründung für das Gericht, die Amos jetzt quasi im Begriff steht, zu liefern, die setzt, anders als das noch vorher in Kapitel 2 der Fall war, diesmal nicht direkt bei den Vergehen an, die Israel gemacht hat, sondern die setzt an bei Israels Stellung, bei seinem besonderen Status. Diese Begründung, die gilt nämlich erstmal schlicht, wie das in Vers 1 heißt, im ganzen Geschlecht, und zwar dem Geschlecht, das Gott aus Ägypten herausgeführt hat. Und der Auszug aus Ägypten, der war ja die große Erlösungstat Gottes im Alten Bund. Das Volk Israel war in Ägypten lange, lange in der Knechtschaft gewesen. Gott hat dann Mose gesandt, um das Volk rauszuführen, hat Plagen nach Ägypten geschickt, damit der Pharao das Volk gehen lässt. Und das Volk ist dann ausgezogen aus Ägypten und hat diese große Rettung am Schilfmeer erfahren, als kein Durchkommen mehr war und Gott das Meer geteilt hat, sodass sie frei werden konnten von den ägyptischen Verfolgern. Und das hat dann gemündet in den Bundesschluss, wo Gott mit seinem Volk, mit den Israeliten, den Bund geschlossen hat am Berg Sinai, wo er ihnen Gesetz gegeben hat und das Volk gesagt hat, ja, wir wollen mit dir im Bund stehen. Israel war ein erlöstes Volk. Und genau hier bei diesem Status als Erlöste, da setzt jetzt also Amos Begründung des Gerichts an. Er spricht seine Hörer hier also jetzt nicht an als die schlimmen Sünder, sondern als die Erlösten. Und trotzdem bleibt seine Gerichtsbotschaft bestehen. Die bleibt gleich. Ich lese nochmal den Vers 2. Hört dieses Wort, es lautet so: Nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde, darum will ich auch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Es wird hier gerade diese besondere Stellung als Gottes Erlöster, als sein Volk, die wird hier sozusagen zum Katalysator vom Gericht. Dadurch, dass Gott Israel dermaßen erhöht hatte, ist nämlich auch die Fallhöhe enorm gestiegen. Und dahinter steht ein ganz allgemeines Prinzip, das wir zum Beispiel zu Hause bei uns in der Kindererziehung anwenden, das aber auch Jesus selbst so gelehrt hat. Wir können mal in das Lukas-Evangelium reinschauen, ins 12. Kapitel. Ich lese die Verse 47 und 48. Hier spricht Jesus. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, der wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, also den Willen des Herrn nicht kannte, und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wer Gott erkannt hat und wen Gott erkannt hat, der hat dadurch einen besonderen Stand. Und Israel war ja viel, war ganz viel gegeben. Die hatten Erlösung, die hatten Land, die hatten Gottes Gesetz, die hatten einen guten Gottesdienst, einen Grad von Gemeinschaft mit Gott, wie er sonst nirgendwo auf der Welt zu finden war. Und jetzt dementsprechend auch zu leben, das hat Gott von seinem Volk nicht nur erbeten, sondern erwartet. Wisst ihr, das ist so ein bisschen vielleicht wie bei den Fußballprofis. Wenn ein Spieler für ein paar tausend Euro den Verein wechselt, ja, dann ist das so. Wenn aber irgendwelche dreistelligen Millionensummen von A nach B gewandert sind für den Transfer und der Spieler dann noch einen dicken Vertrag bekommen hat, dann ist der Erfolgsdruck für Spieler und Verein enorm. Da wird ganz viel erwartet. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. Und das ist eine heilsame Perspektive auf die Erwählung Gottes, auf die Tatsache, dass Gott sich ein Volk oder Menschen ersieht, wie unser Text das formuliert. Weil wir sind ja geneigt heutzutage, jede Form von Druck schnell abzutun und die Erwählung lieber durch andere Brillen zu betrachten. Wir hören dann vielleicht Erwählung und denken entweder eher auch, ja, boah, wie unfair. Wie kann Gott ein einzelnes Volk auswählen und so bevorzugen? Oder wie kann Gott einzelne Menschen auswählen und andere nicht? Oder wenn wir uns selbst für erwählt halten, dann denken wir vielleicht auch ein bisschen so wie die Israeliten damals. Ja, wir sind Gottes geliebtes Volk. Was soll uns schon passieren? No pressure, kein Druck. Und ja, was soll ich sagen? Beide Sichtweisen die rückt der Amos jetzt hier so ein bisschen gerade. Und zwar indem er klar macht, die Erwählung, diese ja durchaus unverdiente Gnade, die ist nicht nur ein dicker Aktivposten auf der Habenseite unserer Bilanz, sondern der Erwählung, der entspricht eine genauso große Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz. Und für die Buchhalter unter euch, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als könnte man das da ins Eigenkapital buchen. Das ist eine Verpflichtung. Erwählung ist also nicht einfach Spaß. Erwählung verpflichtet auch. Verpflichtet zu einem Leben, das dieser Erwählung entspricht. Und wo ich dahinter zurückfalle mit der Art und Weise, wie ich mein Leben führe, da mache ich mich auch besonders schuldig. Ja, und so ist es also bei Israel. Seine Erwählung bedeutet Segen, ja, aber sie bedeutet auch eine deutlich gesteigerte Fallhöhe. Und so auch für uns Christen. Unsere Erlösung, die verpflichtet auch. Mit der ungeheuren Verantwortung, die das bedeutet, die das mit sich bringt, sind wir in die Welt gestellt und stehen wir vor Gott. Paulus, der schreibt im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel, im letzten Vers, im Vers 20, diese Worte hier. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir sind teuer erkauft. Darum sollen wir Gott verherrlichen. Und wo wir das also nicht tun, vielleicht sogar ganz bewusst, da kann es kein Weiter so geben, da muss sich was ändern. Diesen Ruf zur Veränderung, den versteht jetzt aber bitte nicht als so eine erdrückende Last, sondern als eine große Chance. Unsere Verantwortung, die ist groß, ja, aber wir sind auch gewürdigt, die zu tragen. Wir sind in Gottes Augen sozusagen die Stars, die ihm jeden Cent von dieser horrenden Ablöse wert waren. Lasst uns also den nicht enttäuschen, der bereit war, diese Ablöse zu bezahlen. Wir dürfen da rausgehen in die Welt, in unser Leben und unser Spiel machen, so gut wie wir können. Und das jetzt nicht im Vertrauen auf unsere tollen Fähigkeiten, sondern im Vertrauen auf den, der uns auf das Feld geschickt hat, auf den, der uns verpflichtet hat. Sind wir in seinem Team, dann liegen da große Erfolge für uns bereit. Das bedeutet nicht bloß Enttäuschung. Ja, soweit also erstmal Amos Begründung. Darum, wegen ihrer besonderen Stellung, verdienen gerade die Erlösten Gottes das Gericht auch besonders, das ohnehin über alle Völker hereinzubrechen droht. Aber was jetzt? Soll jetzt unsere Erwählung wirklich am Ende zu unserem Gericht führen? Wer sagt denn, dass man auch so einem verrückt gewordenen Weltuntergangspropheten, wer sagt denn, dass man so einem Amos jetzt trauen muss? Ich meine, es gibt ja auch heute viele Propheten. Warum sollte man gerade Amos Glauben schenken? Gute Frage. Und genau mit dieser Fragestellung setzen sich diese Verse 3 bis 8 in unserem Kapitel jetzt auseinander, diese vielen rhetorischen Fragen, die da gestellt werden. Und spannend ist dabei, dass Amos hier jetzt gar nicht groß versucht, sich zu erklären oder zu rechtfertigen, sondern mit seinen rhetorischen Fragen hier, da fordert er Israel vielmehr heraus, sich nicht hinter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen zu verstecken, sondern Stellung zu beziehen zu seiner Botschaft. Schauen wir uns das nochmal näher an. Die erste Frage in unserem Kapitel 3 bei Amos, der Vers 3. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Und die Antwort ist natürlich ganz klar nein. Zwei gehen nicht miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Amos tritt hier im Nordreich also jetzt nicht in Gottes Namen auf, weil er sich halt selbst mal auf die große Bühne stellen wollte, sondern weil er das mit Gottes Einvernehmen tut. Er ist in Gottes Auftrag da. Das ist jetzt kein verrückt gewordener Hirte aus Juda, der dem Nordreich hier den Untergang ansagt, sondern Gott selbst sagt es durch ihn. Und wenn Gott jetzt seine Stimme hören lässt durch Amos, wenn der Löwe brüllt, dann ist ihm die Beute auch sicher. Das ist das nächste Bild in Vers 4. Gott lässt seine Stimme durch Amos nicht eben mal so hören. Will heißen, das sind jetzt keine hohlen Phrasen, sondern was Amos da angekündigt hat, das wird auch passieren, das ist sicher. Und das Volk, das sollte da jetzt nicht meinen, es habe ja vielleicht gar keinen Anlass für dieses Gericht gegeben. Nein, das ist der nächste Vers. So wenig wie ein Vogel ohne Köder gefangen wird, so wenig kommt das Volk ohne Anlass ins Gericht. Die Falle, die schnappt nicht ohne Grund zu. Das sind die Bilder, die Amos hier benutzt. Und Amos weist sich also aus dadurch, dass er sein Auftreten darstellt als die logische Folge von Gottes Sendung auf der einen Seite und als logische Folge von Israels Verhalten auf der anderen Seite. Wie hätte es nicht so kommen können, dass er jetzt so vor dem Volk steht und ihm in Gottes Namen das Gericht ansagt? Sein Auftreten steht auf einer Linie mit Gottes Handeln und auf einer Linie mit dem Verhalten vom Volk. Es sollte also niemanden wundern. Und nachdem da Amos also eine Weile lang in ein bisschen kryptischen Bildern geblieben ist, wird er jetzt gegen Ende von seiner Bekräftigung, von seinem Auftrag nochmal deutlich. Wie das Signalhorn die Bevölkerung vor Gefahr warnt, sodass die Bevölkerung erschrickt, so soll auch Amos Botschaft eine Warnung sein und wachrütteln. Weil Gott wird es dann sein, der Unheil, das heißt, der das Gericht über die Stadt bringt, niemand sonst. Und er macht es nicht heimlich, sondern mit Ansage. Amos muss also dementsprechend reden, er kann gar nicht anders. So unausweichlich, wie das Gericht über die Sünden von Gottes Volk ist, so unausweichlich ist es, dass Amos in Gottes Auftrag redet. Amos, er zeigt sich damit in der Rechtfertigung von seinem Dienst nicht unbedingt als ein guter Apologet, sondern der lässt es eine Glaubensfrage bleiben, wie sich die Leute zu seiner Botschaft stellen. Aber gerade dadurch, dass Gott durch Amos diesen kräftigen Appell nochmal zum Glauben an das Volk richtet, zeigt sich ja eine Sache. Gott will die Menschen aufrufen zu glauben, dass es dieses Gericht wirklich gibt. Es geht ihm also nicht irgendwie bloß darum, am Ende sagen zu können, ja, ich hab's euch doch gesagt. Oder irgendwie, ja, selbst schuld. Dann hätte er sich diesen Appell hier ja sparen können. Aber dadurch, dass Gott darum wirbt, seinem Propheten Glauben und Gehör zu schenken, das zeigt ja, dass er neuen Glauben wecken und Raum zur Umkehr schaffen will. Für uns heißt es, wenn wir uns also auch schuldig gemacht haben in unserer Stellung, wenn wir nicht unserer Verantwortung entsprechend leben oder gelebt haben, dann dürfen auch wir diese Fragen hören und uns davon überführen lassen. Gott lässt uns vom bevorstehenden Gericht nicht ohne Grund wissen und wir sind nicht unschuldig daran, dass es kommt. Aber wir dürfen Gott neuen Glauben schenken, umkehren und neu anfangen, statt auf einem falschen Weg weiterzugehen. Es liegt Gott viel an uns und er verkauft uns nicht weiter, nachdem wir seine teure Erlösung mit unserem Leben nicht gerechtfertigt haben. Und genau das ist Gnade. Gnade, die uns neu anspornen darf, heiliger zu leben, als wir es bisher vielleicht gemacht haben. Das also Amos Botschaft bis hierher. Die war eindrücklich, ganz bestimmt, aber inwieweit der Botschaft damals Glauben geschenkt wurde, das erfahren wir leider nicht. Gott klagt die Israeliten, sein Volk also an, wegen einer gottlosen Art zu leben. Und diese Art, die ist gerade deshalb so gravierend, weil er ihnen eben doch eigentlich eine so außerordentlich hohe Stellung eingeräumt hat. Und Gott klagt sein Volk an. Jetzt mag es Leute gegeben haben, oder ganz bestimmt sogar Leute, die sich diese Anklage nicht zu Herzen genommen haben, sondern die für ihre Fehler blind geblieben sind. Gott sagt, ihr seid schuldig, und das Volk sagt, nö, sind wir nicht. Und Gott scheut sich jetzt aber nicht, sozusagen den Zeugenbeweis anzutreten. Und er unterstreicht damit, sein Gericht, das ist gerecht. Und so ruft er also nicht ohne eine Portion Spott in Vers 9 zwei Zeugen in den Zeugenstand. Da heißt es: Lasst es hören auf den Palästen von Aschdod und auf den Palästen im Land Ägypten und sprecht: Versammelt euch auf den Bergen von Samaria und seht, welch wildes Treiben darin herrscht und was für Bedrückungen dort vorkommen. Ja, die Philister und die Ägypter, die werden hier also zu Zeugen aufgerufen. Und das waren jetzt nicht irgendwelche Völker, sondern das waren eben die schlimmsten Unterdrücker Israels in der Vergangenheit gewesen. Und was Gott hier also sagt, ist, selbst die größten Unrechttuer werden staunen über das Maß an Unterdrückung und das Unrecht, das Gottes Volk zustande bringt. Unrecht und Gewalt füllen die israelitischen Schatzkammern. Und das so rücksichtslos, dass selbst diese Unterdrücker par excellence davon angewidert sein werden. Und bevor wir da jetzt einfach mitmachen und mit dem Kopf schütteln über das antike Israel, würden wir unser Tun als Kirche denn wirklich immer gerne den Augen von anderen aussetzen? Falls wir je Dinge tun, die wir auch vor der Welt lieber verborgen halten würden, dann dürfen wir uns da schon hinterfragen. Und klar, jetzt ist die Kirche als solche heute kein so staatlicher Player, wie sie es damals war. Aber in der Geschichte, da hat es durchaus größte und ich sage vorsichtig mal höchst fragwürdige Bereicherungen und Unterdrückungen durch Christen gegeben. Man kann ja denken an die konstantinische Schenkung, die Kreuzzüge, die Verfolgung anderer Christen durch die Kirche selbst oder auch die Missbrauchsskandale in jüngerer Zeit. Ausbeutung und Unterdrückung, das sind Themen mit einer leider auch langen Tradition in der Kirche. Und das sind Dinge, über die sogar Menschen, die sonst nichts für den christlichen Glauben übrig haben, den Kopf schütteln. Und Gott, der steht da gewissermaßen auf ihrer Seite. Die sind gewissermaßen seine Zeugen gegen das eigene Volk. Wo wir also auch heute kleinere Brötchen backen als die Kirche im Laufe der Jahrhunderte, da lass uns dennoch besonders darauf achten, schon im Kleinen treu zu sein und uns zu hinterfragen, ob wir denn im Gericht bestehen würden, wenn wir Menschen außerhalb unserer Gemeinde mal einen Blick hinter die Kulissen gewähren würden. Für uns als Gemeinde könnte das zum Beispiel bedeuten, mit Spendengeldern treu umzugehen, nur statt irgendwie anzufangen, das für andere Zwecke auszugeben. Für uns könnte es bedeuten, Missstände in der Gemeinde lieber in einem sanften Geist früh anzusprechen, statt die keimen zu lassen und so weiter. Ihr könnt euch sicher noch mehr Beispiele denken. Wir müssen selbstkritisch bleiben, um nicht irgendwann zu Recht selbst von Zeugen außerhalb der Gemeinde überführt zu werden, um nicht zu Recht in Gottes Gericht zu kommen. Und was für die Gemeinde gilt, das gilt genauso für unser Privatleben. Wenn du also Dinge tust, die dir schon vor anderen Leuten peinlich wären, die Gott gar nicht kennen, dann frag dich gerne, ob das Dinge sind, die sich für ein Leben im Angesicht Gottes gehören. Weil wenn wir trotz unserer hohen Berufung in mehr oder weniger tiefen moralischen Abgründen leben, dann ist uns das Gericht, gewiss dann verdienen wir es und wir werden womöglich gerade das verlieren, woran wir so sehr gehangen haben. Das macht Amos jedenfalls mit eben den Ankündigungen von Gericht klar, die auf diesen Abschnitt hier jetzt folgen, mit denen unser Abschnitt schließt. Da wird von all dem Luxus, den die Oberschicht sich angehäuft hat, nichts Brauchbares mehr übrig bleiben. Schluss mit den Palästen, Residenzen, großen Häusern, den Luxusmöbeln und so weiter. Diese Dinge, die werden einem nicht durchs Gericht helfen, sondern die werden darin vernichtet werden. Und das gleiche Schicksal, Das teilt auch der Entstellte, der falsche Gottesdienst in Israel insgesamt, wie es der Vers 14 zeigt. Hier ist zwar nur von dem Altar die Rede, aber der Altar, der war ja das Herzstück im antiken Gottesdienst. Hier am Altar, nicht vor irgendwelchen Götzenbildern oder in irgendwelchen Tempelgebäuden, fand ja die Kommunikation, die Versöhnung mit der Gottheit oder mit dem wahren Gott statt. Und die Hörner, diese vier oberen Ecken vom Altar, die symbolisieren sozusagen die Macht, die dahinter steckt. Ist also der Altar dahin, dann ist der gesamte Gottesdienst am Ende. Dieses Gericht, das Amos hier vor Augen stellt, das erfasst also die Sünden vom Volk selbst. Israel, Gottes Volk, das war ja zu Fall gekommen an einem falschen Gottesdienst und einer rücksichtslosen Gewinn- und Genusssucht. Dieser falsche Gottesdienst und dieser falsche Reichtum, die werden von Gott jetzt im Zuge des Gerichts vollständig zerstört werden. Soweit also Kapitel 3. Und würde man da jetzt stehen bleiben, dann könnte man ja meinen, okay, das Gericht ist bestimmt hart und schlimm, aber es ist doch irgendwie heilsam. Die falschen Stützen, von denen die Leute nicht freiwillig lassen konnten, die werden nun eben mit Gewalt genommen. Aber es waren ja eben hohle oder leere Hilfen. Was nützen denn schon Reichtum und irgendein Aberglaube tatsächlich? Die schaden ja nur und gut, wenn sie auf die eine oder andere Weise letztlich kaputt gemacht werden. Und ja, da kann man durchaus zustimmen, aber hier endet Amos Botschaft vom Gericht noch nicht. Wir haben noch die drei ersten Verse von Kapitel 4 vor uns und damit eben diesen letzten Abschnitt unserer Lesung heute. Da wird klar, nein, hier nehmen nicht nur die falschen Götzen Schaden, sondern auch die Menschen selbst. Ich lese nochmal die drei Verse, die ersten aus Kapitel 4. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Baschan auf dem Berg von Samaria, die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandelt und zu euren Herren sagt, schaffe herbei, damit wir trinken können. Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen, siehe, es kommen Tage über euch, da man euch einen Haken wegschleppen wird und eure Nachkommen an Fischer angeln. Und ihr werdet durch die Mauerbrechen hinausgehen, jeder gerade vor sich hin und zum Hermon hingeworfen werden, spricht der Herr. Ja, und erstmal ganz kurz, wer sind die Kühe von Baschan? Mit den Kühen, das sind ganz offenbar die wohlhabenden Menschen bzw. Frauen in Nordisrael gemeint, da diese Kühe ja offenbar die Geringen bedrücken, die Armen misshandeln und üppige Gelage halten können, was im Tierreich eher selten vorkommt. Es geht ja also um Menschen, um Frauen. Baschan war dabei eine sehr fruchtbare Gegend östlich vom Jordan. Das heißt also, dass es diesen Kühen so richtig gut ging, dass sie auf saftigen Weiden grasen durften. Und das mit der Kuh, das ist jetzt durchaus erstmal keine negative Sache. Das ist nicht wie heute, wenn man zum Beispiel zu jemandem sagt, du Rindvieh oder so. Nein, die Kühe, die hatten damals ein besseres Image als heute. Die galten nicht als dumm. Diese Kühe hier, die werden also nicht für ihr Kuhsein zur Rechenschaft gezogen, sondern für ihre Taten. Es geht nicht darum hier, dass reiche Menschen bzw. Frauen an sich zu diskreditieren wären. Schlimm sind nur die, die sich schlimm verhalten. Warum werden jetzt hier aber explizit die weiblichen Vierbeiner angesprochen und nicht so sehr die Männer? Weil in der Antike, da haben doch natürlich eher die Männer als die Frauen diese unmittelbare Gewalt gegen die Geringen und Armen angewandt, Schulden eingetrieben, Geschäfte gemacht, Gericht, ungerechtes Gericht auch gehalten. Das war eher Männersache. Dass Gott durch Amos jetzt aber direkt die samaritanischen Oberschichtfrauen sozusagen adressiert, das zeigt, dass er auch ein Auge auf die Hintermänner bzw. Hinterfrauen hat. Es ist der Anstifter, also nicht besser als der Täter. Beide verdienen Gericht. Die Frauen haben sich damals vielleicht nicht selbst die Hände schmutzig gemacht, aber sie haben alles für ihren ausschweifenden Lebensstil von ihren Männern eingefordert und damit waren sie genauso schuldig. Und diese Perspektive, die ist ganz wichtig, gerade in einer noch viel vernetzteren Gesellschaft wie unserer heute. Wir schreien da vielleicht auch nach mehr und mehr, nach mehr Geld, mehr Klimaschutz, mehr Sicherheit, mehr was auch immer. Und dafür sorgen, das sollen dann bitte die anderen. Und wie? Uns doch egal. Das ist ja nicht unsere Sache. Und da lehrt uns Amos, doch, ist es. Das ist unsere Sache. Wir können nicht einfach einfordern, was auf einem guten Weg nicht zu bekommen ist. Den Frauen Samarias jedenfalls, die bereit waren für ihren Lifestyle, die Kleinen zu opfern, denen wird hier ein genauso hartes Gericht angekündigt wie den Männern im Volk. Wie Vieh an Haken und Fischangeln, nennt das die Schrift, werden diese Frauen mitsamt ihren Nachkommen, ihren Kindern, durch die eingeschlagenen Mauerbrechen von den Feinden deportiert werden. Nur um dann zum Hermon hingeworfen zu werden, wie das heißt. Und der Hermon, das ist ein großer Berg quasi nördlich von Samarien. Die samaritanische Oberschicht, die wird also Richtung Norden und von da kamen ja später auch die Assyrer, die das Nordreich zerstört und erobert haben, die werden nach Norden abgeführt werden. Viele werden aber nicht mal weit kommen, sondern sie werden, wie es hier heißt, zum Hermon hingeschleudert werden. Und ja, dieses Verb für werfen oder schleudern, das hier benutzt wird, das bezeichnet einen durchaus heftigen Wurf. So geht man mit Menschen eigentlich nicht um. Wo in der Schrift sonst Menschen auf diese Art und Weise geworfen werden, da entweder, wenn sie schon tot sind oder dadurch hingerichtet werden. Hier geht es diesen Damen oder den Samaritanern an sich also durchaus ans Leben. Und damit schließt jetzt Amos umfassende Darstellung hier von dem Gericht ab, die wir heute gehört haben. Die Israeliten, so kann man das zusammenfassen, die verlieren in diesem Gericht alles. Ihren Wohlstand, ihren Gottesdienst, ihre Heimat und auch ihr Leben. Ja, am Ende von unserem Text angelangt, da können wir das Feld jetzt nochmal von hinten aufrollen. An diesem umfassenden Gericht sehen wir, dass Gottes Volk für seine Sünden gerade stehen muss. Diskutieren hilft da nicht. Schon der gesunde Menschenverstand verurteilt so ein Gebaren wie damals in Israel, wie in Gottes Volk, wie das Volk damals an den Tag gelegt hat. Zum Teil ging es da schlimmer zu als draußen, bei denen, die Gott nicht mal kannten. Und erst recht wird dieses Verhalten natürlich dann von Gott durch seinen Propheten verurteilt. Amos kann nicht einfach dazu schweigen und wir sollten es je nachdem auch nicht tun. Und das ist besonders deshalb so, weil Israel doch eigentlich ein ganz besonderes Verhältnis zu Gott hat. Weil, und das ist die Quintessenz von der heutigen Textstelle, Erwählung bedeutet eben auch Verantwortung. Wenn wir also heute zu Jesus Christus gehören, dann sind wir heute diese Erwählten. Und dann liegt diese Verantwortung auch auf uns. Und was sollen wir jetzt daraus machen? Ja, lasst uns immer auf Gottes Gnade hoffen, wo wir Fehler machen. Weil dank Jesus Christus ist diese Gnade ja überreich vorhanden. Aber lasst uns diese Gnade nicht als billige Entschuldigung nehmen, sondern lasst uns diese Verantwortung, die wir haben, annehmen und ein Leben führen, das unsere Erlösung auch widerspiegelt. Was sonst wäre angemessen? Amen.